Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir begrüßen euch mit diesem Ostergruß aus dem Gemeinschaftshaus zu unserem Ostergottesdienst. Herzlich willkommen an euren Tablets, an euren Handys, an den Bildschirmen. Wir feiern auch diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vor einigen Wochen fragte mich ein Kind mit ängstlichen Augen, ob denn nun auch Ostern abgesagt wird, wenn doch jetzt sogar die Schule ausfallen muss. Hier können wir Christen überzeugt mit Nein antworten. Ostern wird nicht abgesagt. Vielleicht in anderem Rahmen gefeiert als sonst, aber nicht abgesagt. Die Botschaft von Ostern, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, gilt über alle Zeiten hinweg und für jeden persönlich. Ich möchte zum Anfang des Gottesdienstes noch mit uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir Ostern feiern dürfen. Danke, dass dein Tod am Kreuz und deine Auferstehung am Karfreitag Gültigkeit haben über alle Zeit hinweg. Danke, dass wir mit unserer Schuld zu dir kommen dürfen und wissen dürfen, dass du dafür den Weg ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du auferstanden bist und lebst, dass wir heute noch zu einem lebendigen und allmächtigen Gott beten dürfen, der die Menschen unendlich liebt. Wir bitten dich in diesen Tagen für alle Verantwortlichen in Politik und Medizin für den richtigen Umgang mit dem Coronavirus. Für unsere älteren Gemeindeglieder und Risikogruppen hier bei uns bitten wir um Bewahrung und Begleitung in diesen Wochen. Schenke du Ermutigungen, auch wenn so mancher persönliche Kontakt gerade ausfallen muss. Wir bitten dich nun um deine Gegenwart in diesem Gottesdienst. Rede du zu uns, stärke uns mit deiner Osterbotschaft. Amen. Wir hören ein Lied und wer mitsingen möchte, findet es im Liederbuch Ich will dir danken, Nummer 190.
Durch dich wird der Plan des Vaters Seid herzlich gegrüßt, auch von mir. Frohes und gesegnetes Osternfest. Ich darf ein bisschen was wieder aus meinem Haushalt mitbringen. Und heute habe ich mich für meine Wanderschuhe entschieden. Denn Dinge, die ich hier auf der Alp gelernt habe, waren zum Ersten, Wandern ist eine richtig gute Sache. Wenn du erstmal 2-3 Stunden mit jemandem zusammen wandern gehst, kommst du automatisch ins Gespräch und hinterher kennst du diese Person. Das andere ist, die Seele geht zu Fuß. Von dem her, auch sie wandert und fährt nicht mit dem Auto, nicht mit dem ICE oder fliegt mit dem Düsenflieger. Und auch das Wandern hat etwas mit unserem Predigtext für heute zu tun. Und dieser steht im Lukas-Evangelium, im 24. Kapitel, die Verse 13 bis 35. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage, das ist der Ostertag, in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Wo und wie ihn unsere Hohepriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leichnam nicht gefunden. Kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, so träge Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Amen. Auch hier sind Menschen miteinander unterwegs, sie wandern und auch hier lernen sie einander kennen und schlussendlich dürfen sie in diesem anfänglich fremden Wegbegleiter den auferstandenen Christus erkennen. Aus dem Fremden wird ihr Herr und Gott. Und doch war ihre Reise, ihre Wanderung zu Beginn keine sonderlich frohe und auch nicht unbedingt eine geplante, eine erwartete Reise, sondern vielmehr resultierte diese Wanderung aus der Situation heraus, dass um ihn herum einfach nur noch alles zum Weglaufen war. Weg aus Jerusalem, weg von den anderen Jüngern, weg von dem Ort, an dem ihr Herr, ihr Messias gekreuzigt wurde und gestorben ist. Zu viel Leid, zu viel Schmerz, zu viel Trauer, Ungewissheit, zu viel das Gefühl des Verlassenseins und der Verlorenheit. So etwas muss man erst einmal verarbeiten. Und das Spannende ist, in der Psychologie und Seelsorge sagt man, dass Wandern tatsächlich einem helfen kann oder das Gehen und Bewegen, drastische Erlebnisse besser zu verarbeiten. Gerade in Notsituationen, wo Unheilvolles passiert, ist es oft so, dass jene, die sich in Sicherheit bringen und abwarten, bis das Unglück vorüber sind, zwar in dieser Situation die höhere Chance haben, das zu überleben, aber hinterher viel mehr unter diesen Ereignissen leiden. Und jene, die die Flucht ergreifen, die loslaufen, die gehen das Risiko ein, bei Unglücken ehren selbst zum Opfer zu werden und gleichzeitig verarbeiten sie aber diese Ereignisse viel besser. Von dem her haben diese Jünger schon mal nicht alles falsch gemacht. Sie haben sich auf ihren Weg begeben, um das erst einmal unter die Füße zu kriegen. Die Seele geht zu Fuß. Es braucht Zeit, um das Erleben, dass der Messias, an dem man glaubt, dieser Jesus von Nazareth, gekreuzigt wird und stirbt. Und mich beeindruckt es, dass Jesus ihnen diese Zeit lässt. Dass Jesus darum weiß, dass die Seele zu Fuß geht. Dass es Zeit braucht. Es heißt in dem Bibeltext, und er nahte sich ihnen und ging mit ihnen. Er hätte sich ihnen ja auch mal eben in den Weg stellen können und sagen, hey Leute, warum lauft ihr einfach davon? Geht doch wieder zurück, ich bin's, Jesus, der Auferstandene, ihr dürft an mich glauben. Und jetzt sagt's den anderen. Das macht Jesus nicht. Ihm geht es scheinbar nicht in erster Linie darum, einfach eine Antwort zu geben auf das, was diese Jünger beschäftigt. Und es scheint sie zu beschäftigen, weil sie darüber reden, darüber diskutieren und abwägen und das Ganze wälzen. In Gedanken und in Worten. Jesus geht diesen Weg, den die Jünger vor sich haben, mit. Und das Spannende ist, als erstes einfach als ein stiller Begleiter, der noch nicht mal etwas sagt, sondern einfach nur mitgeht, während die anderen, die noch in ihren Herzen mit ihren Gedanken beschäftigt sind und sich in ihrem Gespräch nur miteinander um sich selbst vielleicht drehen, indem er denen einfach zuhört, einfach mal das wahrnimmt und sie einfach mal erstmal damit alleine lässt. Nicht im Sinne von, ich überlasse dich dir selber, sondern du darfst es erstmal selber sortieren. Und dann geht er mit als Zuhörer. Und man muss ja geradezu schmunzeln, wenn man es liest, dass Jesus diese beiden Jünger fragt, hey, was ist das eigentlich, was ihr da verhandelt unterwegs? Über was sprecht ihr überhaupt? Und die Jünger könnten genauso gut sagen, hey, unter welchem Stein hast du dich die letzten 3 Tage versteckt? In unserer Zeit wäre es, als würde jemand momentan sagen, Corona, was ist das eigentlich? Kann mir das mal jemand erklären? Abgesehen davon, dass es da sicherlich noch einiges zu erklären gäbe, ist es spannend, wie Jesus einfach nicht mit all seinem Wissen reinplatzt, sondern hier die Leute erzählen lässt, aktiv zuhört und erst einmal sie zu Wort kommen lässt. Und sie all das, was sie beschäftigt, wirklich aussprechen dürfen. Sie dürfen ihre Trauer zeigen. Sie dürfen sagen, hey, wir haben gesehen, was dieser Jesus getan hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er Menschen Mut und Hoffnung gegeben hat, wie er Tote auferweckt hat. Und wir durften erleben, wie er Gott verkündigt hat. Ganz anders als irgendwelche Prediger, wo man sagt, schön war es oder auch nicht, sondern hier ist Vollmacht da. Wo man merkt, hier spricht Gott selber einem ins Herz. Und wo sie aussprechen dürfen, hey, dieser Mann war ein großer Prophet. Und wir hatten diese Hoffnung. Das Spannende ist, sie sagen tatsächlich, wir aber hofften. Diese Hoffnung ist zerstört. Wir hofften, dass er der Messias ist, dass er der Christus ist, der Retter für Israel, der von Gott Verheißene. Und doch ist diese Hoffnung zerstört. Und sie dürfen einfach mal aussprechen, hey, da sind die Frauen, die davon reden, das Grab ist leer. Und ja, die Männer sagen es auch, aber hey, die Frauen erzählen was von Engeln und diese Engel sollen gesagt haben, dass er auferstanden ist. Also nicht nur Hörensagen, sondern Hörensagen sagen. Kann man darauf irgendetwas geben? Wie kriegt man das unter die Füße? Wie will man das mit Glauben ergreifen? Sie dürfen es aussprechen. Und dann ist Jesus derjenige, der sie erst einmal an die Hand nimmt und der ihnen etwas erklärt. Der das, was im Kopf gerade konfus ist und durcheinander geraten, versucht wieder zu ordnen. Und da, ja, ein Ausgleich schafft zu all dem, wo dieses Leid einen vielleicht einfach nur im Chaos zurücklässt, auch in den Gedanken. Und dann als letztes kehrt er bei ihnen ein. Er geht mit ihnen in ihr Haus, er sitzt mit ihnen zu Tisch und er bricht mit ihnen das Brot. Und dort dürfen sie ihn erkennen als den Auferstandenen. Und ich finde es so spannend, dass wir uns auch bewusst machen dürfen. Ostern bedeutet, auch dort, wo wir vielleicht gerade nicht glauben können, dass Jesus auferstanden ist. Vielleicht, weil wir nichts von ihm sehen, nichts von ihm spüren, weil wir uns auch einfach nur chaotisch und verlassen fühlen. Dürfen wir wissen, er geht mit. Es liegt nicht daran, in erster Linie, was wir fühlen. Und auch wenn Jesus sich gerade nicht zu erkennen geht, auch wenn er gerade nur der stille Begleiter ist, er geht mit, er ist dabei. Und wir dürfen wissen und vertrauen, dass dort, wo es uns so ergeht, dass wir selbst uns wie an Karfreitag fühlen, wie diese Jünger, dass wir nichts mehr greifen können, dass wir ihm all das, was uns zerfrisst und irritiert, was uns ins Chaos stürzt, einfach vor die Füße knallen dürfen. Er hört es und er hört zu. Und wir dürfen auch von ihm lernen. Und an der Stelle muss ich sagen, kommt für mich so der Vers, der in diesem Abschnitt geradezu ein Anstoß ist. Ich lese Vers 25 vor. Nachdem Jesus zuhört, spricht er Folgendes: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ehrlich, ich finde diese Geschichte wunderbar, bis auf diesen Vers. Es liegt vielleicht daran, dass ich mich nicht gerne als Tor, als Dummkopf, als Idiot bezeichnen lasse. Entspricht nicht meinem eigenen Stolz. Und trotzdem ist es scheinbar wichtig, dass auch dort, wo wir mit Jesus unterwegs sind, auf unserem Lebensweg, wo wir er unsere Seele begleitet, uns auch etwas von ihm sagen lassen, auch von ihm lehren lassen und das nicht überspringen. Wie gesagt, ich nehme an dieser Aussage etwas Anstoß, weil ich möchte nicht irgendeine Theorie hören normalerweise, sondern ich möchte eigentlich von diesem, ich sitze in der Grube und ich darf das Jesus vor die Füße hauen und dann möchte ich, dass er sich zeigt und dass ich in ihm den Auferstandenen erkennen darf und jubilieren darf und sagen darf, ja, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber bitte nicht diesen Zwischenschritt, irgendetwas lernen zu müssen von ihm. Und doch gehört es scheinbar dazu. Um was es mir dabei geht, ist nicht unbedingt ein noch mehr Informationen sammeln, sondern dass etwas zurechtgerückt wird im Innersten. Denn das Spannende ist, Jesus sagt, oh ihr Toren, ja. Und dann geht es weiter, zuträgen Herzens zu glauben. Scheinbar hatten die Jünger ein Problem mit ihrem Herzen. Und ich muss sagen, ja, es gibt Leid und Not, da fällt es schwer zu glauben und wir sehnen uns danach zu glauben, aber ja, wo wir nicht sagen können, ich muss jetzt noch irgendwas machen, da dürfen wir es Jesus vor die Füße hauen, immer. Und gleichzeitig gibt es aber auch Situationen im menschlichen Leben, wo mir scheint das tatsächlich, das träge Herz, ein Problem. Und wie kann das aussehen? Ich möchte dafür einen Vergleich nehmen von einem Feuer. Momentan ist Osterfeuer machen schwer, aber stellt euch vor, ihr macht ein Lagerfeuer, ein Osterfeuer und erst brennt es hell und klar und wärmt und es ist wunderbar. Und nach wird das Feuer weniger und es wird immer kleiner, das Material ist verbrannt. Was macht man dann? Mir scheint, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann dichter ans Feuer ranrücken und sagen, hey, so bin ich dichter an der Wärme. Und ich kann neues Feuermaterial nehmen und in dieses Feuer legen, damit es wieder neu entfacht wird. Oder ich kann sagen, hey, das Feuer geht langsam aus, mir wird kalt und deshalb entferne ich mich vom Feuer, weil es wärmt mich ja gerade nicht mehr. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir die Wärme des Feuers wollen, dann müssen wir es neu entfachen und dichter ranrücken und eben nicht davon weglaufen. Und gleichzeitig scheint mir, dass wir es aber im Geistlichen manchmal genauso machen, dass wir davonlaufen, dass wir uns von diesem Feuer entfernen. Wenn Gott das Feuer ist, unsere Verbindung zu Gott, das vielleicht zu manchen Zeiten hell und stark brennt und irgendwann vielleicht doch nachlässt. dass wir ein träges Herz haben und sagen, okay, das war's jetzt gerade. Anstelle zu sagen, okay, ich lege nach. Und dieses Nachlegen, ein Scheit nachlegen, kann ganz praktisch aussehen, dass man sagt, hey, ich spüre gerade nichts und trotzdem will ich Gott anbeten. Und das ist übrigens Anbetung im Kern. Ich gebe Gott die Ehre, unabhängig von dem, was er mir zu geben hat und unabhängig davon, wie ich mich gerade fühle. Und ich suche Gott neu im Gebet. Und ich möchte vielleicht trotzdem neu die Bibel lesen und dabei sagen, Gott, und sprich du. Nicht nur lesen, damit ich es gelesen habe, sondern auch, wenn ich es kaum noch glauben kann, sagen, okay Gott, und jetzt rede du durch dein Wort und entfache mich neu. Und vielleicht sieht dieses Herz, dieses träge Herz auch so aus, dass wir eine bestimmte Vorstellung von Jesus haben, von Gott haben, die er zu erfüllen hat. Und wenn er nicht mehr in unsere Vorstellung passt, in unser System, dann werden wir träge, weil dann stimmt etwas nicht. Dann gehen wir davon, von diesem Feuer, von Gott. Die Jünger hatten wahrscheinlich ganz praktisch diese Vorstellung von Jesus als den König der Juden, als den neuen König Israels, der auch als ein politischer König eingesetzt wird und der die Römer aus dem Land wirft, der Freiheit schenkt, der wieder einen Selbstwert schenkt, der Selbstbestimmung schenkt, alles drum und dran. Und gleichzeitig der auch die Beziehung zu Gott herstellt, der auch ein Priester ist, ein Prophet ist. Das war für die Menschen damals nicht zwingend unterschiedliche Dinge, ob Gott jetzt politisch handelt, sage ich einmal, materiell, weltlich oder geistlich. Wir in unserer Kultur denken oft, das eine ist da, das andere da, aber man muss es nicht so sehen. Aber das war wahrscheinlich etwas, woran sie sich aufgehängt haben, wo ihr Herz träge war und wo Jesus sie korrigieren musste. Denn das, was er tut, ist ja zu sagen, hey, Christus musste sterben. Und das heißt, er fing bei Mose an und die ganzen Propheten durch. Das heißt, all das, was wir als Altes Testament haben, hat er durchbuchstabiert. Alle Stellen, wo auf ihn hingewiesen wird. Und nun wäre es spannend zu sehen, welche dieser Stellen er genommen hat und welche nicht, denn auch heute streitet sich so manch ein Theologe, welche Stellen wirklich auf Jesus hindeuten und welche nicht oder anders verstanden werden wollen. Und trotzdem wird in all diesen Dingen immer wieder neu sichtbar, dass Jesus der ist, dass dieser Messias der ist, der für das Volk leidet, der für die anderen leidet, der Rettung schenkt. Und vielleicht einer der bekanntesten Verse dazu steht im Buch Jesaja im 53. Kapitel. Und da heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ihr dürft Jesaja 53 gerne selber nachlesen. Das waren nur zwei Verse daraus. Und es ist noch so viel mehr, wo man sagt, wow, was für Worte. Mit wie viel Kraft, mit wie viel Schönheit. Und geradezu mit welcher erschreckenden Präzision sie den Kreuzestod Jesu treffen. Sie mussten, die Jünger mussten erst einmal verstehen, dass es Jesus nicht in erster Linie um ein politisches Reich ging, sondern dass er gekommen ist, Versöhnung zu stiften, Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen und zwischen Menschen untereinander. Und dass er derjenige ist, der Vergebung tatsächlich möglich macht. dass Jesus derjenige ist, der uns zur Familie Gottes macht, zu Töchtern und Söhnen Gottes und damit zu Brüder und Schwestern untereinander und der Erneuerung schaffen will. Dieser Punkt, Jesus stirbt und er steht von den Toten auf. Da ist neues Leben, ewiges Leben und das nicht nur als Zeit, sondern auch als Qualität, pures Leben. Und das bedeutet, dass da wirklich Erneuerung möglich ist. Was Jesus immer wieder sagt, dieser Punkt und auch das Alte Testament übrigens, dass der Kern des Problems im menschlichen Leben eben nicht irgendwelche äußeren Umstände sind, sondern dass der Kern des Problems unser Herz ist. Und dass er das verändern will und dass er das erneuern will, dass er dort neues Leben hineinbringen will. Und eben diese Frage, auch abgesehen von dieser konkreten Osterbotschaft, wo sind wir träge im Herzen, dass wir erwarten, dass Gott sich an unsere Vorstellung zu halten hat und diese Vorstellung uns im Wege stehen dabei, tatsächlich an Jesus, an Gott zu glauben, so wie er ist. Und ich komme zum letzten größeren Punkt und dazu ein Vers, Vers 29, der für mich einfach nur zum Staunen ist, einfach begeistert ist. Und da heißt es, und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Es gibt auch Abendgebete und Lieder, in die es dieser Vers geschafft hat. Und ein Kanon, der einfach nur aus diesen Vers besteht. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Jesus geht diesen Weg mit diesen beiden Jüngern. Und als sie vor diesem Haus stehen, da heißt es, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Man könnte einfach fragen, Jesus, warum? Warum stellst du dich blöd? Sag doch einfach was. Aber ich glaube, der Kern an dieser Stelle ist, dass es Jesus darum geht, er drängt sich nicht auf, sondern er ist der, der sich einladen lässt, aber nicht der sich selber einlädt, der sagt, du musst mich einlassen, aber der dort, wo er eingeladen wird, einfach zusagt, weil es das ist, wonach er sich sehnt. Dass das seine große Sehnsucht ist, dass wir sagen, bleibe bei uns, kehr ein bei mir, komm in mein Leben. Und dann bleib bei uns, bei mir. Ich finde es spannend zu überlegen, diese Aussage, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Wenn der Abend kommt und der Tag sich neigt, dann ist die Nacht nicht mehr weit. Und gerade in einer Zeit und Kultur, in der es eben keinen Strom gibt, keine Elektrizität und damit Licht, dann ist es wirklich schnell zappenduster. Keine Straßenlaternen, kein elektrisches Lagerfeuer, genannt Fernseher oder Computer, sondern wenn, ein paar Kerzen und ansonsten nichts weiter. Mir scheint, für uns ist dieser Punkt, es wird Nacht, etwas, was Tragik ausdrückt. Die Nacht ist das Dunkle, das, wo ich nicht sehe, was passiert, das, was einem vielleicht Angst macht, wo Kinder Angst haben, dass die Monster unterm Bett hervorkommen, die am Tag überhaupt nicht da sind. Und man muss ja auch sagen, ja, und in der Nacht geschehen wahrscheinlich mehr Straftaten in vielen Bereichen als am Tage. Und da zu überlegen, wir dürfen sagen, komm, komm Jesus zu mir in meinen Abend, in meine Nacht und bleibe bei mir. Und Jesus ist der, der sagt, ja, und ich bleibe bei dir auch in der Nacht. Auch am Abend und auch die Nacht hindurch. Und doch, scheint mir, gibt es ja auch Tage, die wir als so grauenhaft erleben, an denen wir sagen, es ist gut, dass dieser Tag jetzt vorbei ist, dass es Abend ist. Zum Glück kann ich jetzt einfach nach Hause kommen, die Tür zumachen und das andere diesen Tag hinter mir lassen. Und mir scheint, das, was die Jünger erlebt haben, ist eigentlich genau so ein Tag. Weil viel schlimmer kann es für diese Jünger eigentlich nicht mehr werden. Ihr Jesus, ihr Retter, ihr Erlöser, ihr Herr und Gott ist tot. Was kann da eine Nacht noch Schlimmeres mit sich bringen? Mir scheint nicht viel. Und das Spannende dabei, in der Bibel wird immer wieder davon gesprochen, dass der Tag im Grunde genommen mit dem Abend beginnt. Und dann eben bis zum nächsten Abend dauert. Ich weiß nicht, was ein Jude dabei empfindet oder zu Jesu Zeiten empfand, wenn es Abend wurde. Ob er auch mehr die Nacht vor sich gesehen hat, das Ungewisse. Oder ob er gesagt hat, ja, ein neuer Tag beginnt. Aber von dem, wie der Sabbat gefeiert wird, muss man sagen, der Tag beginnt in der Bibel am Abend. Und in diesem Aspekt, dass die Jünger wahrscheinlich einen der schlimmsten Tage ihres Lebens hinter sich hatten und es Abend wird, und das heißt aus ihrer Sicht ein neuer Tag, und Jesus jetzt an diesem Abend bei ihnen einkehrt, wird eben auch deutlich, es beginnt nicht nur ein neuer Tag, sondern es beginnt etwas Neues in ihrem Leben, weil sie Jesus als den Auferstandenen erkennen dürfen. Als er mit ihnen am Tisch sitzt, das Dankgebet spricht, das Brot bricht und ihnen in die Hände reicht, kann man wörtlich übersetzen. Und das verändert so viel, dass die beiden, die scheinbar gut einen ganzen Nachmittag unterwegs waren, um von Jerusalem zurückzulaufen nach Emmaus, in dieser Nacht, an diesem Abend, als es schon duster ist, sagen, okay, wir bleiben nicht hier. Wir laufen jetzt zurück nach Jerusalem. Und das sind mal etwa 4-11 Kilometer. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei Stockdunkelheit 11 Kilometer gelaufen seid. Ich kriege dann schon beim Gehen die Krise, wenn man nicht weiß, ob man wirklich irgendwie auf der Straße noch läuft oder doch schon im Graben bald landet. Aber sie machen sich auf den Weg, um es den anderen zu sagen, um zu teilen, was sie gesehen und erlebt haben mit diesem auferstandenen Jesus, den sie erst überhaupt nicht erkannt haben, aber am Ende ihres Weges ihn eben erkennen durften und diesen Weg mit ihm wandern mussten. Ich sage es noch einmal, die Seele geht zu Fuß. Und mir scheint, auch wir müssen in unserem Glauben immer wieder zu Fuß gehen, dass wir immer wieder neu von diesem Jesus und Gott, der manches Mal vielleicht als der Fremde, als der ganz andere erscheint, als der nicht verständlich ist, sich immer wieder neu als der sich offenbarende, auferstandene, lebendige Jesus Christus offenbart. Amen. Lasst uns miteinander beten. Und Jesus Christus, du siehst, wie es in unseren Herzen aussieht. Und du weißt, ob da Ostern ist oder wir gerade innerlich weit davon entfernt sind. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du dass du das uns schenkst, Herr, auch wenn wir einmal im Jahr ganz konkret Ostern feiern, Herr, dass du in uns wirkst und uns das schenkst, dass wir dich erkennen dürfen, so dass alle Tage Ostern ist, dass wir alle Tage wissen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und das mit Freude und Hoffnung und im Glauben und Zuversicht sagen können und danach leben können. Und ich bitte dich, dass du uns auf diesen Weg führst und leitest. Und geh du auch mit uns in diese neue Woche, in die nächsten Tage und auch all das, wo wir vor Angst und vor Schmerz, vor Leid stehen, dass es nicht uns besiegen darf, sondern dass wir es mit dir überwinden und hindurchgehen, Herr. Amen. Markus wird sagen, wie es weitergeht.
Wir hören nochmal auf ein Lied. Wer mitsingen möchte, findet es im Feiert Jesus Buch Nummer 5, Feiert Jesus 5, die Nummer 163.
Du siehst mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sichere Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, steht meine Angst, bringt Frieden mir mit seinem Mein Trost ist er in allem Leid, in seiner Liebe find ich Halt.
Das ewige Wort als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind. Der Herr der Welt verlacht, verhöhnt und von den Seinen Tut die Macht verloren. Ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand. Vom ersten Atemzug an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich im Raum, in der mich hält, bis wer dieser Zeit, wenn er scheint in Herrlichkeit.
Zum Ende des Gottesdienstes Wollen wir noch allen Geburtstagskindern der vergangenen Woche gratulieren? Reinhard, Bettina, Sarah und Traude, euch allen Gottes Segen für das neue Lebensjahr, seine Begleitung und Bewahrung auf allen euren Wegen in dem neuen Jahr, das vor euch liegt. Wer uns gerne ein Opfer zukommen lassen möchte, darf dies gerne tun. Die Details findet ihr auf unserer Internetseite sv-bühlenhausen.de. Am Ende möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Wir sind heute schon bei unserem vierten Gottesdienst, den wir auf diesem Weg mit euch gemeinsam feiern. Vielen Dank an alle, die mitwirken, die mithelfen hinter den Kulissen, die schneiden, die hochladen, die Technik stellen, die sich Gedanken machen, was für Lieder können wir wie in dem Gottesdienst weitergeben. Vielen, vielen Dank an alle, die mitwirken. Toll, dass wir so viel Unterstützung haben und dass wir das jetzt doch schon zum vierten Mal auf diesem Weg zu euch alle nach Hause bringen. Am Ende des Gottesdienstes würden der Simon und ich uns gerne hinten hinstellen und euch nochmal einen kräftigen Handschlag geben und euch verabschieden. Auf das müssen wir nochmal verzichten. Ich wünsche euch auf diesem Weg gesegnete Ostertage, eine bewahrte Zeit, eine gute Woche und der Simon spricht uns zum Abschluss noch den Segen zu.
Wie jedes Mal gilt, ihr dürft im Bett liegen bleiben, auf der Couch sitzen bleiben oder euch auch erheben zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Euch noch ein gesegnetes Osterfest. Alles Gute und Gott befohlen. Ade.